Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gott des Vaters. Dieser Text ist im Philipperbrief eingeschoben und da es ein dichterischer Text ist, ein poetischer Text, nimmt man sehr stark an, dass Paulus hier auf eine alte Hymne zurückgegriffen hat, also etwas zitiert, das älter ist als der Brief. Und es ist gut möglich, dass dieser Text einer der ältesten geschriebenen Texte im Neuen Testament ist. Wir wollen uns diesen Text heute anschauen mit den drei Stichworten Nähe, Gehorsam und Hoffnung. Ich beginne mit der Nähe. Ja, warum ist eigentlich Weihnachten für uns wichtig als Christen? Ja klar, Jesus ist geboren. Aber die Geburt allein ist ja noch nichts Besonderes von Jesus. Wir sind alle irgendwann geboren worden. Sämtliche Religionsstifter sind irgendwann auf die Welt gekommen. Und natürlich gibt es auch viele Geschichten von besonderen Geburten, mitten im Krieg, in einer Situation, die ungemütlich war, oder eine ganz schnelle Geburt, so wie bei uns Carol innerhalb einer Viertelstunde auf der Welt war. Und ja, das ist ja eigentlich noch nichts so Besonderes. Und wenn wir schauen, auch was ist in anderen Religionen, ja, dass Götter auf die Welt kommen, auch das ist eigentlich noch nichts Besonderes. Dass Jesus Gott ist und auf die Welt kommt, auch das gibt es in anderen Religionen auch. Ein Beispiel aus der griechischen Mythologie, das Ovid erzählt, das sagt uns, dass da kommen Zeus und Hermes, der Götterbote, als arme Bauern verkleidet durch eine Stadt und bitten um Unterkunft. Und alle Einwohner lehnen sie ab, bis auf ein Ehepaar, Baucis und Philemon. Und alle waren so böse, aber Baucis und Philemon, die waren gut. Und trotz ihrer Armut zeigen die beiden mehr Großherzigkeit als ihre wohlhabenden Nachbarn, bei denen die Götter nur verschlossene Türen und keine Freundlichkeit erleben. Dann für ihre Gastfreundschaft werden Baucis und Philemon großzügig belohnt, indem sie Wächter eines neuen Tempels werden. Die übrigen Stadtbewohner hingegen sterben in einer Flut. Ja, die Lehre hier aus dieser Geschichte ist eindeutig. Die Götter kommen auf Inspektion, die kommen, um zu schauen, ob die Menschen Gutes tun. Und sie stellen fest, das ist nicht der Fall und da werden die vielen Schlechten dann bestraft und die Guten werden belohnt. Und ich meine, es ist wichtig, jetzt den Unterschied auch zu sehen zur Sintflut, oder es geht am Schluss steht nicht die Versöhnung, sondern es steht die Bestrafung und Belohnung. Also die Guten werden belohnt und die Schlechten werden bestraft. Also das Wesen der Götter auf der Erde ist ein ganz anderes. Es gleicht einer Kontrolle, einer ständigen Kontrolle, wo man sagen kann, wie es auch meine Kindergartenlehrerin biblisch nicht ganz richtig gesagt hat, schaut, dass ihr brav seid, sonst kommt wieder mal so eine Strafe wie die Sintflut. Oder wir können das auch so sagen. Aber das ist nicht das, was eigentlich Jesus sagt. Nähe ist bei Jesus etwas ganz anderes, nicht eine Kontrolle oder eine Überprüfung, sondern Jesus kommt auf die Erde und wird Mensch, obwohl er eigentlich als Gott nicht hätte Mensch werden müssen. Und er ist nicht nur physisch nahe bei uns, sondern er wird auch verletzlich. Schon als Kleinkind muss seine Familie fliehen. Und wenn wir schauen, wie dann Jesus den Menschen begegnet, dann sehen wir auch, er begegnet eben nicht nur denen, die ganz gut sind, sondern gerade den Ausgestoßenen. Zwei Beispiele, Zachäus, den Zöllner, oder der samaritanischen Frau am Brunnen. Beides waren keine Vorbilder, ein korrupter Beamter und eine Frau mit mehreren Männern. Aber sie brauchen Jesus. Und Jesus begegnet ihnen auf Augenhöhe, nimmt sogar die Hilfe von ihnen an. Man stellen sich das mal vor. Ein Gott, der die Hilfe eines so unperfekten Menschen annimmt. Und er weist sie auf ein neues Leben mit ihm hin. Ich denke, diese Nähe ist das, was Jesus uns zeigt. Wenn ich so schaue, was heißt dann Nähe? Nähe bedeutet sich immer auch, sich auf Unbekanntes einzulassen. Und Nähe ist nicht immer einfach. Als ich in Kaliningrad war und da bei einem Einsatz der Bibelgruppen war, da haben wir auch geschaut, ja, wo können wir dann dort leben? Und am nächsten bei den Studenten wären wir da in den Studentenheimen, auf Russisch Obschischitje, gewesen. Aber diese Wohnheime, die waren wirklich schrecklich, das kann man nicht anders sagen. Und es war auch nicht ungefährlich, da zu leben, vor allem für die afrikanischen Studierenden, die es dort auch hatte, die dem Rassismus auch ausgesetzt waren. Weil dass dort die Russen auch wussten, gab es dann auch spezielle Teile dieser Studentenheime, die für westliche Studierende reserviert waren. Die waren dann neu renoviert und bewacht. Aber da war man dann auch alles andere als nahe bei den Studierenden. Wir haben dann eigentlich schnell eingesehen, wir können da gar nicht so nahe bei diesen Studierenden wohnen. Also Nähe ist nicht immer einfach. Umgekehrt, wenn es gelingt, einen anderen Besuch in Petrozavodsk, einer Stadt in Karelien, da übernachteten wir drei Studenten in einem Studentenwohnheim. Und es war interessant, dass Studierende kamen, die wollten sehen, ob wirklich westliche Studierende da in genau gleichen Studentenheim übernachten wie sie. Und wir konnten sie dann auch einladen zu den Veranstaltungen der Bibelgruppen. Nähe ist nicht immer einfach und trotzdem sind auch wir aufgerufen, den Menschen nahe zu sein. Ganz gleich, ob jetzt das im Bundeshaus ist oder auf der Gasse. Und es ist sicher nicht jetzt die Berufung jedes Einzelnen von uns, entweder im Bundeshaus oder auf der Gasse zu sein, aber ich denke, es ist unser aller Auftrag, den Menschen, die uns brauchen, nahe zu sein. Auch in unserer Gemeinde haben wir Menschen, die vielleicht mehr Nähe brauchen als andere. Bin ich bereit, diesen zuzuhören, sie zu verstehen? Oder mache ich mich lieber ein Urteil, ohne zuzuhören? Jeder und jede von uns ist aufgerufen, im eigenen Umfeld auf Leute zuzugehen, Christen und Nicht-Christen. Nicht nur, um ihnen zu helfen oder ihnen Ratschläge zu erteilen, sondern um unser Leben zu teilen und uns auch verletzlich zu machen. Auch Hilfe von anderen anzunehmen, gehört zur Nähe. Darum die erste Frage heute zur Nähe: Mit wem möchte ich Kontakt aufnehmen? С кем я хотел бы установить контакт? With whom would I like to make contact? Wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir, Jesus kommt zu uns in die Nähe und Jesus ist gleichzeitig gehorsam. Er lebt mit uns als Mensch, ist aber ein Mensch ohne Sünde. Es wird hier vor allem auf den Gehorsam verwiesen im Text. Es steht eigentlich nicht, dass Jesus uns auch versöhnt mit Gott, was wir natürlich auch anderen Texten aus dem Neuen Testament wissen. Aber es steht in erster Linie, dass er gehorsam war. Und wirklich, Jesus war gehorsam. Er wurde am Kreuz auf besonders demütigende Weise hingerichtet. Und das ist ein Wendepunkt, sowohl in der Geschichte von Jesus als auch im Text. Gerade an diesem Punkt menschlicher Schwäche zeigt sich die tiefste Nähe und größte Stärke Gottes. Jesus kommt nicht in die Welt, um seinen Willen durchzusetzen, so wie vielleicht die griechischen Götter, sondern er gehorcht dem Willen Gottes, des Vaters. Gott erhört ihn darum, weil er Versöhnung gebracht hat. Das Leben Jesu ist durch konsequenten Gehorsam gekennzeichnet. Regelmäßig richtet er sein Handeln nach dem Willen Gottes aus, sucht das Gebet und führt Gespräche mit dem Vater. Ich denke, wenn wir jetzt Gehorsam hören, dann vielleicht manchmal ist das so etwas, was in uns etwas bewegt. Gehorsam tönt so passiv, oder? Es ist, wir tun nichts mehr, wir lassen uns einfach treiben. Ich denke aber, Gehorsam ist eigentlich genau das Gegenteil von passiv. Gehorsam heißt, etwas zu machen, was andere vielleicht nicht machen würden. Dieses Jahr hatten wir das Täuferjahr und den Täufern war Gehorsam sehr wichtig. Sie haben sich gerade darum getrennt von Zwingli, da er, Zwingli, also nicht ohne Ratsentscheid, also Entscheid der politischen Behörden, die Messe nicht abschaffen wollte. Für sie war klar, Gehorsam heißt, unbiblische Praktiken sollen sofort beendet werden. Vielleicht sagen wir im Nachhinein, die waren ein bisschen ungeduldig, aber man kann sagen, die Ungeduld die beschleunigte auch die Abschaffung der Messe und trug dazu bei, das Evangelium neu zu entdecken. Ich denke darum, dass Gehorsam gegenüber Gott auch immer bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir eine Veränderung des Lebensumfelds durch einen Umzug in ein anderes Land machen, so wie es einige von uns getan haben oder immer noch tun. Und vielleicht häufiger oder für mehr hier bedeutet es, sich im bestehenden Umfeld neu einzubringen. Wie kann ich mein Wissen, mein Können oder was auch immer zum Wohl anderer einsetzen? Wie engagiere ich mich in Vereinen, Politik, Feuerwehr, bei weiteren Organisationen? Was mache ich? Ebenso denke ich, dass es häufig heißt, Gehorsam, dass wir hinweisen auf Missstände. Ein Beispiel dafür ist ein Freund von mir, der als Banker und Christ bereits in den 1990er Jahren bewusst darauf verzichtete, mit unversteuerten Geldern zu arbeiten, obwohl dies für ihn finanzielle Vorteile gehabt hätte. Diese Form des Gehorsams hat natürlich finanzielle Einbußen zur Folge. Also Gehorsam bringt Nachteile, auch wenn vielleicht der Nachteil nur daraus besteht, dass man uncool ist. Es kann immer sein, dass der Gehorsam auch heißt, dass man etwas nicht bekommt. Im Jahr 2018 erhielt ich im Rahmen mehrerer Bewerbungen eine Absage, die auf mein ausgeprägtes Engagement im christlichen Bereich zurückzuführen war. Rückblickend stellt sich heraus, dass es für mich kein Nachteil war, diese Stelle nicht zu erhalten. Inzwischen habe ich sogar gelegentlich wieder Kontakt zu der betreffenden Person, die damals zuständig war. Und die Person, die hat selbst mit Schwierigkeiten wurde, die dann konfrontiert und musste ihre damalige Position verlassen. Es ist nicht gerade eine Freundschaft daraus entstanden, aber ich denke, dass wir mindestens ein gegenseitiges Verständnis aufbauen konnten unterdessen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir, gerade wenn wir unser Gehorsam zu negativen Konsequenzen führt, dass wir mithelfen, auch wieder den Kontakt suchen zu diesen Leuten und nicht nur jammern. Immer wenn ich herausgehe und meine Komfortzone verlasse, dann muss ich vieles auch neu lernen. Es ist klar, immer wenn man irgendwo anfängt, einen neuen Beruf oder sonst etwas, muss man zuerst lernen, was eigentlich wichtig ist. Und sei es nur, wo genau die Kaffeemaschine ist und so weiter. In einem fremden Land mit einer anderen Sprache gilt das erst recht. Da muss man sich zuerst mit ganz einfachen Sachen herumschlagen. Aber selbst wenn ich nur meinen Nachbar nebenan einlädt, muss ich mich vielleicht in seiner Wohnung orientieren. Bin ich bereit, mich von Jesus an einen neuen Ort führen zu lassen? Ich denke, Gehorsam führt auch eben zur Versöhnung, so wie es bei Jesus war. Nicht alle in unserer Umgebung werden uns mögen, aber manche ändern durch unser Beispiel ihr Leben, das zählt. Während meiner Zeit im Militär bin ich abends häufig mit meinen Kameraden auch ausgegangen, habe jedoch damals nie Alkohol konsumiert. Einige fanden das vielleicht ein bisschen speziell. Doch immer wieder bemerkte ich, dass mein Verhalten andere dazu motivierte, ebenfalls auf Alkohol zu verzichten. So verschwand der Gruppendruck. Einer meiner Kollegen, der damals noch recht viel getrunken hatte, erlebte später eine Krise und wandte sich an das Blaue Kreuz. Er wusste, es gibt Alternativen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir solche Alternativen auch aufzeigen, solche Alternativen Menschen auch sind, die zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist. Die nächste Frage ist, nächste Folie, ja, noch nicht. Wir schieben uns da ein bisschen hin und her. Wie kann ich üben, meine Komfortzone zu verlassen? Und eben, es kann ein kleiner Schritt, kann manchmal für mich mindestens eine große Überwindung sein. Aber vielleicht ist gerade dieser kleine Schritt nötig, jemandem die Hand zu reichen, mit dem man mal einen Streit hatte, auf jemanden zuzugehen, der immer an einem vorbeiläuft und so weiter. Der letzte Teil ist die Hoffnung. Dieser Text ist ja eingebettet in die Anweisung von Paulus in die Gemeinde in Philippi. Ich habe Ende September darüber gepredigt. Das ist hier die Zusammenfassung, was er der Gemeinde sagt. Ein gemeinsamer Kampf für das Evangelium, eine liebevolle Gemeinschaft, Einheit ist wichtig und demütig für andere Dasein. Und dann kommt er auf das Beispiel von Jesus Christus. Und alle diese Sachen sind nicht möglich ohne Jesus. Christliche Gemeinschaft existiert nicht ohne ihn. Auch alles, was ich bisher erläutert habe, verliert ohne Jesus seinen Sinn. Das macht dieser Text deutlich. Jesus ist nicht bloß ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollen, sondern er steht vielmehr im Mittelpunkt unseres Glaubens. Jetzt könnten wir ein bisschen versucht sein, zu sagen, Hauptsache ich lebe mit Jesus und dann ist alles gut. Das ist nicht ganz falsch natürlich, aber es birgt auch eine gewisse Gefahr. Denn Glaube darf nicht auf eine rein innerliche, subjektive Erfahrung reduziert werden. Wir sind, wie auch die Gemeinde in Philippi, bereits in Christus. Die meisten von uns haben Christus auch angenommen als ihren Herrn und Heiland. Es geht also jetzt in diesem Text nicht in erster Linie nur darum, Christ zu werden, das auch, aber es geht auch als Christ zu leben. Und der Vers 5, der erste Vers hier, der sagt uns, ja, seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Und man kann hier auch sagen, oder wenn man ein bisschen freier übersetzt, trachtet bei euch nach dem, was auch bei Jesus Christus gilt. Oder habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Oder einfach seid auch erfüllt von Jesus Christus. Was bedeutet das? Wir leben aus der Verbindung mit Gott. Aber unser Ziel ist es, zum Wohl anderer zu handeln und in Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Die Beziehung zu Gott wird dadurch praktisch, dass sie sich in der Einheit mit anderen Menschen zeigt. Christen teilen vieles miteinander, auch wir hier. Geld, Beziehungen, Hoffnung, Vergebung, Trost und Ermutigung. Was wir in der Gemeinschaft mit Christus erfahren, geben wir andere weiter. Nicht aus Zwang, sondern weil wir es möchten und können. Jesus ist Mensch geworden für uns, für dich und für mich. Durch dich und mich wird er auch konkret erlebbar für viele andere. Dank Jesus dürfen wir Hoffnung haben und sie weitergeben. Die letzte Frage ist, wem möchte ich diese Hoffnung jetzt gerade in der Weihnachtszeit weitergeben? Es kann die gleiche Person sein, mit der wir auch Kontakt haben wollen. Es kann aber auch eine weitere Person sein, die wir noch nicht kennen und die uns einfach auch begegnet. Nähe, Gehorsam und Hoffnung, das sagt uns dieser Text und eben diese Hymne, auch das sind die drei Sachen. Und einige mögen es schon gemerkt haben, dieser Dreiklang heißt bei Paulus dann auch Liebe, Glaube und Hoffnung. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich hoffe und bete, dass wir sie in den nächsten Tagen erfahren und weitergeben können. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist zu uns gekommen, auf diese Erde, wo alles so unperfekt ist, wo vieles auch schief läuft. Du kommst auch in unsere Leben hinein, die nicht perfekt sind. Du siehst, wo wir Nöte haben, und du kommst, um uns zu erlösen und uns Vergebung zuzusprechen. Danke, dass wir das immer wieder erleben können, dass wir auch lernen können, in der christlichen Gemeinschaft gemeinsam zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Danke, dass du uns Hoffnung gibst, eine Hoffnung, die wir auch anderen Menschen weitergeben können. Lehre uns, gehorsam zu sein und auch dich zu hören, dann, wenn es nötig ist. Zeig uns, welche Leute dich jetzt besonders brauchen in dieser Weihnachtszeit, dass wir als Christen diese Hoffnung weitergeben können. Amen.